Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Heute spreche ich hier zu einer etwas ungewöhnlichen Tageszeit. Es ist 6.10 Uhr. Gerade vor wenigen Minuten haben die Konservativen den 326. Sitz im britischen Unterhaus geholt. Damit haben sie eine Mehrheit. Die Mehrheit wird noch wachsen. Wie weit genau, weiß ich in dem Moment noch nicht. Wenn Sie das also sehen oder hören, was ich hier sage, dann wissen Sie alle schon mehr als ich. Aber die wichtigsten Sachen können wir jetzt schon betrachten. Und ich will auch gar nicht so sehr in Wahlanalyse gehen und wer hier wen gewählt hat und warum. Ein paar Trends dazu werde ich schon ansprechen. Danach werde ich einen kleinen Rückblick wagen auf die ganze Debatte, die Volksabstimmung und all das über den Brexit, über das Verlassen der Europäischen Union. Das ist aus vielerlei Hinsicht, aus freiheitlicher Hinsicht, auch aus demokratietheoretischer Hinsicht ganz interessant. Und dann werde ich einen Blick nach vorne wagen. Was wird möglicherweise passieren? Was sind die Szenarien im Verhältnis Großbritanniens zur EU? Was sind die Szenarien im Verhältnis zur Welt? Open to the world, hat Boris Johnson heute gesagt, wird Großbritannien sein. Und schließlich, was bedeutet das für den inneren Zusammenhalt des Landes und wie werden die Politiken sich dort entwickeln? Da bin ich möglicherweise nicht ganz so optimistisch, wie viele andere sein mögen von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Doch beginnen wir mit den Wahlergebnissen. Konservative Partei unter Boris Johnson wird eine bequeme Mehrheit haben. Labour hat verloren. Scottish National Party hat gewonnen. Werden über 50 Sitze haben. Das ist ein Ergebnis ähnlich dem bei den vorletzten Parlamentswahlen für die Scottish National Party. Die einzige konsequente Remainer Party, die also den Brexit überhaupt nicht wollten. Die Lib Dems haben an Stimmen zugelegt, sogar relativ massiv. Das hat ihnen aber an Sitzen nichts gebracht. Das sind die Zahlen. Wie gesagt, darüber können Sie alle ganz viel lesen und hören, auch im Detail. Hier jetzt an dieser Stelle ein paar Ideen dazu, was passiert ist. Erstens, und das ist die optimistische Botschaft, der wesentliche Auslöser dieses Wahlergebnisses ist, dass Labour verloren hat. Wenn man sich die Gesamtstimmen anschaut, hat Labour massiv verloren. Die Konservativen haben gar nicht so viele Stimmen gewonnen. Sie sind in vielen Wahlkreisen, die sie jetzt gewonnen haben, einfach gleich geblieben, nur Labour hat verloren. Und zwar gar nicht mal unbedingt zugunsten der Konservativen, sondern zugunsten anderer Parteien. Egal. Und das ist die positive Botschaft. Viele Menschen in Großbritannien wollen keinen Sozialismus. Corbyn hat jetzt selbst in seiner Rede, er selbst ist ja wiedergewählt worden als Abgeordneter, danach nochmal als Ziel den Sozialismus ausgerufen und die frohe Botschaft des Sozialismus verkündet dort. Und das ist wirklich teilweise irre, was dort gefordert wird. Aber es ist ja eine Tendenz nicht nur in Großbritannien, dass es Parteien gibt, die sowas fordern. Er will die Verstaatlichung ganzer Industrien. Er will eine massive weitere Staatsverschuldung, größere Staatsverschuldung und vieles mehr. Er ist also ein überzeugter Sozialist. Die Konservativen haben unter anderem auch deshalb gewonnen, weil, glaube ich, viele Wähler, selbst wenn sie gar nicht so sehr für den Brexit waren, einfach genug hatten von diesen Debatten im Parlament. Er ist, ich komme danach nochmal zurück, Johnson also, ist ein toleranter, weltoffener Typ, aber was er sicher nicht ist, ist ein liberaler oder ein rein freiheitlich Denkender. Da komme ich nochmal drauf zurück, denn das Wahlprogramm der Konservativen ist nun, sagen wir mal zum Beispiel, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem von Margaret Thatcher, die auch eine Konservative natürlich war. Das ist jedenfalls interessant. Konservativen haben gewonnen, weil vielen Menschen dann doch die Vision eines sehr stark nach links, sehr stark zu Zentralisierung, Verstaatlichung, Kollektivierung, Überregulierung, Umverteilung tendierenden Landes nicht gefiel. Die Alternative, die sie bekommen, ist aber nicht das andere, das deutlich andere, nämlich ein tatsächlich freiheitlicher Anspruch. Nein, ist es nicht. Und man kann auch nicht die Idee des Brexit automatisch mit freiheitlichen Reformen im Inneren gleichsetzen. Also Johnson hat auch diese, wir sind ein Volk-Rhetorik, diese Rhetorik, wir müssen den Menschen helfen, wir müssen den Menschen mehr geben, wir müssen mehr investieren und so etwas, was wir hier auch hören, wo man also einen erheblichen Zweifel haben kann. Er wird es machen können. Wir werden sehen, was passiert. Aus meiner Sicht ist es jedenfalls auch nicht per se ein Sieg für tatsächlich freiheitliche Reformen, wie die Wahlsiege von Margaret Thatcher es gewesen sind. Kommen wir noch zu einem weiteren Aspekt bei der Analyse des Wahlergebnisses. Die Scottish National Party hat fast alle Sitze in Schottland gewonnen. Es sind nur da ganz, ganz wenige. Ich glaube, Labour hat jetzt im Moment nur einen, die Konservativen drei. Kann mich jetzt irren. Ist auch nicht so wichtig. Sie haben alles gewonnen und sie betrachten das als Mandat dafür, wieder eine Abstimmung über das Verlassen des Vereinigten Königreiches in Schottland zu machen. Wir haben insgesamt eine sehr starke regionale Spaltung. Schottland wählt anders als England und zwar massiv anders. Das ist wieder nur auf einige Fragen bezogen. Was im Übrigen die Politik der SNP betrifft, so ist das sehr viel näher an Labour. Es ist nicht so dieser durchgeknallte Sozialismus, den Corbyn will, aber es ist eine Partei, die sich links vom Zentrum betrachtet, selber. Und die zurück möchte im Übrigen in die Europäische Union. Wie sich das ausgeht, wie das ausgeht, das wird sehr interessant zu beobachten sein. Das zu den Wahlergebnissen. Boris Johnson, Premierminister, wir werden einen Austritt erleben, einen Brexit. Und danach, das ist nicht ganz so offen, werden wir Verhandlungen über das weitere Miteinander des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union erleben. Denn der Brexit alleine ist ja nicht das Ende des Prozesses. Es müssen danach neue Abkommen und sowas geschlossen werden. Und dass die so komplex sind und dass das so ein schwieriger Verhandlungsprozess mit so fürchterlich vielen Details ist, das ist ein Problem in sich. Komme ich nachher, wenn ich zum Handel spreche, nochmal darauf zurück. So, jetzt ein kleiner Cut, eine kleine Werbebotschaft. Wenn Ihnen Asozial oder die anderen Audioprodukte, die Sie auf YouTube und auf vielen anderen Kanälen sehen können, von eigentümlich frei gefallen, dann können Sie auch bezahlen. Sie können einen freiwilligen Hörerbeitrag leisten in beliebiger Höhe, also nach oben beliebig, vielleicht auch nach unten beliebig, aber irgendwann werden die Transaktionskosten zu hoch. Und dazu gibt es einen Button bei YouTube direkt darunter und überall sonst, Castbox, Apple Podcast, wo auch immer, gibt es den auch darunter. Und dort können Sie entweder, worüber ich mich freue und wir uns alle freuen, einfach für die ganzen Audioprodukte etwas bezahlen oder Sie können sich auch direkt entscheiden, für eine Sendung zu bezahlen und ein Beispiel dafür wäre Asozial. So, nach diesem kurzen Werbeblock kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist da eigentlich passiert beim Brexit? Wir haben eine Abstimmung gehabt, eine Volksabstimmung. Das ist aus meiner Sicht, aus freiheitlicher Perspektive, außerordentlich zu begrüßen. Über so wichtige, entscheidende Fragen will man einem doch sehr engen Staatenbündnis einer Konföderation weiter angehören oder will man lieber austreten, kann nur der Souverän entscheiden. Das ist ganz klar. Gleichzeitig ist auch klar, dass in einem doch im Wesentlichen parlamentarisch bestimmten System daraus Probleme entstehen. Die Probleme haben wir erlebt. Wir lassen jetzt an dieser Stelle mal die EU und deren Verhandlungstaktik ganz raus. Denn die Frage, die gestellt wurde im Referendum und beantwortet wurde mit einer Mehrheit, die nicht sehr groß war, aber doch immerhin auch nicht minimal war, diese Frage ließ extrem viel politischen Handlungsspielraum danach offen. Klar war nur irgendwie die Europäische Union verlassen, aber was das so heißen würde, das hat die Abstimmung eigentlich nicht hergegeben. Es gab auch gar kein irgendwie geartetes imperatives Mandat. Das liegt daran, dass derartige Abstimmungen, wie vieles andere, in Großbritannien nicht sehr genau kodifiziert sind. Und wenn wir ein Recht haben, was mehr auf Common-Law-Praxis beruht und auf Traditionen und hergebrachten Prozeduren, haben wir ein Problem, wenn neue Dinge passieren von solchem Ausmaß, weil wir keine Erfahrung haben, weil diejenigen, die es machen, keine richtige Erfahrung damit haben. Davon abgesehen, dass die, die das Referendum damals eingeläutet haben, ja natürlich auch mit einem anderen Ausgang gerechnet haben, wo diese ganzen Fragen nicht aufgetreten werden, wenn man in der EU geblieben wäre. Aber was man daraus lernen kann, ist, wenn man direkte Demokratie macht, was eine außerordentlich gute Sache ist, und zwar auf allen Ebenen, nicht nur auf unteren Ebenen, sondern auf allen Ebenen, auf Ebenen des Gesamtstaates, so weiter, dann sollten die Fragen sehr genau formuliert sein und möglichst viel Imperative für diejenigen, die das dann umsetzen, also in diesem Fall für das Parlament, aber auch für die Regierung, enthalten. Das war hier nicht der Fall. Darum gab es diese ganzen fürchterlichen Diskussionen dann danach. Get Brexit done ist gut, aber die Frage, welcher Brexit, war eben nicht geklärt. Sie konnte niemals, kann man in einer Abstimmung vollständig alles vorab klären. Aber eine Lehre könnte sein, dass man mehr klären muss. Das führt auch dazu, dass diejenigen, die abstimmen, sozusagen stärker beansprucht werden. Sie müssen sich vielleicht mit komplizierteren Fragen befassen. Wenn Sie dann nur aufgrund von bestimmten Teilen des Wissens und Teilen der Information entscheiden, so ist das so. Ich finde es immer ein sehr absurdes Argument zu sagen, die Leute sind eigentlich zu blöd abzustimmen und sind nicht genug informiert. Politiker dagegen stimmen informiert und nur nach ihrem Gewissen ab. Da spricht jeder Teil der politischen Realität in jeder Demokratie dagegen, die ich so kenne und beobachte, dass das so ist. So, also wir brauchen etwas stärker Imperatives. Noch schwieriger wird die ganze Sache, wenn man über einen Vertrag abstimmt, an dem ja auch noch irgendwie jemand anders mitwirken muss. Vielleicht, wenn man einen Deal haben will, nämlich die Europäische Union. Die Europäische Union war auch nicht darauf gefasst, die Gremien der Europäischen Union, die europäischen Institutionen, und hat sich natürlich vor allem, also jedenfalls diejenigen, die dort die Entscheidung getroffen haben, von der Frage leiten lassen, wie schaffen wir es, das alles zu einem möglichst abschreckenden Beispiel zu machen? Darunter ist man unter Boris Johnson jetzt übrigens abgekommen, weil er die glaubhafte Drohkulisse eines No-Deal-Brexits dann vermittelt hat, was seine Vorgängerin nicht gemacht hat. Es ist also wichtig, bei solchen Verträgen sich darüber auch zumindest vorher klar zu sein. Und drittens haben wir ein weiteres Problem. Wenn wir in einem Land eine quasi föderale Struktur haben inzwischen, keine wirklich föderale, aber doch sehr stark verteilte Regierungsgewalten im Land, dann kann es zu einem Problem kommen, wenn wir politische Subjekte wie Schottland haben und dort die Menschen anders abstimmen. Das ist interessant. Sezession kann es für das Große geben, aber dann auch für das noch kleinere aus dem vorherigen. Es wäre vollkommen absurd zu sagen, das Recht der Sezession besteht für die große Einheit, aber nicht für die kleine, bloß weil irgendjemand sagt, dann ist hier jemand zu klein oder so. Oder weil man dann sagt, ja, die können doch selber gar nicht. Das ist bei Schottland sowieso Quatsch. Aber das ist die nächste interessante Frage. Wie geht man bei solchen Volksabstimmungen um mit sehr starken regionalen Unterschieden im Abstimmungsverhalten? Sind sozusagen die kleineren Einheiten immer Geiseln der größten? Das ist eine schwierige Frage. In der Schweiz mit ihren vielen Kantonen spielt das eine Rolle. Es muss nicht nur eine Stimmenmehrheit, sondern auch eine Mehrheit der Kantone da sein. Sogar eine qualifizierte Mehrheit, um bestimmte Vorlagen zum Gesetz zu machen. All so etwas hat in der britischen Geschichte vorher keine so große Rolle gespielt. In dieser ältesten, sagen wir, in der ältesten größeren Demokratie der Welt. Das hat keine Rolle gespielt bis dahin, weil man natürlich auch so ein Konstrukt wie die Europäische Union nicht hatte. Weil insgesamt Volksabstimmungen wenig eine Rolle gespielt haben. Das ist eine weitere Lehre, dass man damit irgendwie umgehen muss und das wird auch in Zukunft ein Problem sein. Das war ein kurzer Rückblick. Wir haben also hier verfassungstechnische, politische Probleme gesehen. Ich diskutiere jetzt nicht die ewige Diskussion, England hat doch gar keine richtige Verfassung. Das stimmt und es stimmt auch gleichzeitig nicht, weil eine Verfassung möglicherweise viel stärker ist oder eine verfassungsmäßige Ordnung, wenn sie auf lange geübter Praxis beruht, als auf einen geschriebenen Text, über den man dann ewig streiten kann. Natürlich gibt es auch in England Texte. Ich habe es, glaube ich, eben auch schon mal England gesagt. Das ist der erste Fehler, den man machen kann. Gut, das sind die Sachen, die wir lernen können. Wenn man Referenden macht, Volksabstimmung, sollte die Frage möglichst präzise und möglichst imperativ für die Parlamente, die sich danach dann damit beschäftigen müssen, gestellt sein. Regionale Unterschiede in den politischen Subjekten eines größeren Subjektes sind wichtig, sind sogar entscheidend wichtig. Das kann man daraus lernen. Das hat diesen ganzen Kuddelmuddel hervorgebracht mit natürlich einer wesentlichen Struktureigenschaft, dass die Integration in der Europäischen Union ganz fürchterlich kleinteilig reguliert ist. Das führt im Übrigen dazu, dass Großbritannien nach dem Austritt viele Regulierungen einfach behält, weil sie nicht in der Kürze die Kapazitäten aufbauen können, um neue zu machen. Natürlich wäre meine Perspektive, sie brauchen die Kapazitäten noch gar nicht, sie können das einfach verfallen lassen, weil einfach sowohl in Großbritannien als auch in der EU sehr viel reguliert wird, was gar nicht reguliert werden muss. Und schließlich haben wir noch, das nur kurz am Rande, da kann man eine ganze Sendung drüber machen, haben wir noch das Nordirland-Irland-Problem, wo es die lange Diskussion um den Backstop gab, von dem die EU abgekommen ist, zumindest im Wording und teilweise auch in der Sache. Also das Problem, wie wir damit umgehen, dass eine Grenze, die sehr durchlässig war, zwischendurch auf einmal zumindest nominal weniger durchlässig ist, sowohl für Menschen als auch für Güter. Das ist in dem Fall sogar das entscheidendere Problem. Das war der zweite Teil. Jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Also man kann eine ganze Menge daraus lernen. Schauen wir in die Zukunft. Es gibt ja sehr viele, die sehr begeistert sind vom Austritt. Und ich bin ein großer Anhänger der Möglichkeit zur Sezession und oft auch von Sezessionen. Ich warne aber außerordentlich davor, sich zu große Hoffnungen zu machen, dass Großbritannien nun in absehbarer Zukunft stark dereguliert, dass dort alles in eine besonders freiheitliche, marktwirtschaftliche und sowas Richtung geht. Das glaube ich nicht. Und Grund meiner Skepsis ist unter anderem das, was die Konservativen machen wollen. Sie wollen massiv staatliches Geld in die Hand nehmen. Sie sagen nicht, dass sie sich verschulden wollen, anders wird es aber kaum gehen. Sie wollen staatliche Investitionen machen. Sie wollen das vollkommen staatliche britische Gesundheitssystem mit sehr viel Geld zuschütten. Er hat heute in seiner ersten Rede als neu gewählter Abgeordneter hat Johnson davon gesprochen, wie viel Krankenhäuser gebaut werden, wie viel Geld da investiert wird und so etwas. Sie wollen also das machen, was eine klassische Volkspartei, irgend sowas sind sie ja sicher, macht, nämlich viele der Probleme und vieles Reformbedarfs einfach mit Geld zuschütten und mit neuer Regulierung. Sie wollen auch ganz viele Krankenschwestern einstellen und so. Das klingt gut und das gefällt auch vielen der Wähler. Vor allem in den Wahlkreisen, die vorher Labour gewonnen hat, da gibt es eine Menge Wahlkreise, die sind in den letzten 100 Jahren nicht von den Konservativen gewonnen worden, die sie jetzt gewonnen haben. Und zwar nicht, weil sie selber so viele Stimmen gewonnen haben, sondern weil Labour die verloren hat. Das nochmal zur Erinnerung. Das ist eine der wesentlichen Storys. Liegt auch im Wahlsystem natürlich begründet, dass das so ist. Also, dass es dort besonders viele marktwirtschaftliche, freiheitliche Reformen gibt, da sind starke Zweifel angebracht. Auch die britische Wirtschaft ist überreguliert und sie wird das auch bleiben. Und Großbritannien hat immer noch zu viele verstaatlichte Bereiche. Glücklicherweise, und das ist zurück zur positiven Botschaft, wollen die Menschen das nicht, was Jeremy Corbyn will. Nämlich alle wichtigen Industrien verstaatlichen, hatte England ja übrigens, hatte Großbritannien ja schon mal. Das wollen sie nicht, aber die Konservativen sind auch keine rein marktwirtschaftliche Partei. Sie sind marktwirtschaftlicher und freiheitlicher als Labour. Und auch übrigens als die S&P, die Schotten, die im Wesentlichen, das ist übrigens eine interessante Parallele zu Deutschland, sozialdemokratische, eher linke Parteien haben überall dort oder haben überhaupt nur noch dort die Regierung, wo sie die Mittel, die ihnen von woanders zur Verfügung gestellt werden, einfach ausgeben können, wo sie nicht für eigene Steuereinnahmen und sowas zuständig sind. Das kann die S&P auch ganz gut. Wird die möglicherweise dann etwas wundern, wenn sie tatsächlich selbstständig werden. Gut, aber jetzt, bei der Wahl ging es sehr stark auch um den Brexit, wenn auch nicht allein. Ich glaube, dass was Labour da erlebt hat, das hat gar nicht so viel mit dem Brexit zu tun. Es hat auch was mit dem Brexit zu tun und mit ihrer vollkommen unentschiedenen Position. Aber es hat vor allem damit was zu tun, dass die Leute diesen radikal staatlichen, kollektivistischen Ansatz dann doch nicht wollen. Zumindest nicht so viel. Natürlich haben wir auch immer noch genug Stimmen bekommen. Und Jeremy Corbyn ist übrigens als Person mit einer überwältigenden Mehrheit wiedergewählt worden. Nicht etwa knapp. Übrigens viel deutlicher als Boris Johnson. Das ist die Story dahinter. Trotzdem ist natürlich die andere Story der Brexit. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu blicken. Und ich hoffe, man kann optimistisch sein, dass das, was Boris Johnson gesagt hat, Open to the World, also Freihandelsabkommen mit vielen Ländern, funktionieren wird. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht ganz so optimistisch. Und das liegt daran, dass heute Freihandelsabkommen immer letztlich Regulierungsharmonisierungsabkommen sind. Um Zölle geht es gar nicht mehr so viel. Natürlich ist es vorbildlich, habe ich vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass die Schweiz die Zölle auf Industriegüter abschafft, komplett. Oder das zumindest plant. Super. Aber es geht um Regulierungsharmonisierung. Es geht darum, dass Staaten bei Gütern, die ein Land erreichen, dass Bürokratien bei Gütern, die in ein Land kommen, 1000 Regelungen erlassen. Sehr viele Regelungen erlassen. Und das ist dann die tatsächliche Gefahr Und diese Tendenz gibt es auch in Großbritannien. Und ich glaube nicht, dass Großbritannien eine Politik wie einige Stadtstaaten, sehr erfolgreiche Stadtstaaten auf dieser Welt, fährt, die faktisch alle Güter aus sehr vielen Ländern einfach reinlassen. Das wäre natürlich revolutionär geradezu für einen westlichen Industriestaat. Ich fürchte, das wird Boris Johnson nicht machen. Ich hoffe, er belehrt mich eines Besseren. Aber ich glaube, dass das nicht so einfach passieren wird. Wir werden sehen, wie es zwischen der EU und der Europäischen Union, zwischen der EU und Großbritannien weitergeht. Man könnte auch da sehr viel einseitig machen, sowohl die EU als auch Großbritannien. Die Logik, die hinter diesen, wir geben euch das, wir stimmen vielleicht eurer Regulierung hier zu oder eurer Bestimmung und wir dort, wir dafür dort, dieses ganze Geschachere um Handelsabkommen, wo dann einer irgendwie als Sieger dasteht, das ist natürlich aus einer Common-Sense-Perspektive vollkommen unsinnig. Das ist politische Ökonomie, aber keine Ökonomie. Natürlich, wenn Leute freiwillig etwas kaufen, wenn Konsumenten oder auch, wenn wir über Investitionsgüter reden, freiwillig etwas kaufen, dann ist das gut. Und wenn sie das billiger im Ausland oder besser im Ausland kaufen können, dann ist das für den Wohlstand in einem Land gut, per se. Und das kapiert die Europäische Union nicht oder nur sehr teilweise, nur für den Binnenmarkt, auch da nicht ganz vollständig, aber doch immerhin. Und ich bin auch nicht sicher, ob Boris Johnson und seine Konservativen das so richtig verstehen, dass einseitige Öffnungen von Märkten gut sind. Das klingt natürlich irgendwie heute total revolutionär. Man braucht lieber 1000 Seiten Abkommen. Freihandelsabkommen brauchen keine 1000 Seiten. Wenn man will, wenn man noch eine Sicherheitsstufe einmal will, dann macht man eine Deklarierungspflicht, wo Waren herkommen. Aber ich fürchte, dass Großbritannien nach und nach viele der inzwischen auf EU-Ebene erlassenen Regulierungen national entweder kopieren wird, das machen sie jetzt ja sowieso per se, und dann durch eigene ersetzen will, anstatt sie einfach abzuschaffen. Und das Gleiche fürchte ich für die Europäische Union. In der Zukunft, ich hoffe wirklich sehr auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens und es gibt Indikatoren dafür, dass es jedenfalls nicht so schlecht wird. All diese Propaganda, die es gibt, das wird dann weniger Waren dort geben, es wird alles, das ist alles Käse. Natürlich, das ist offensichtlicher Quatsch, weil es natürlich noch viele andere Handelspartner außerhalb der EU gibt. Es wird, das werden wir erleben im Februar, wenn alles nach Zeitplan läuft und so, es wird natürlich irgendwelche Probleme geben, irgendwelche Güter werden dann mal aus Regulierungsgründen irgendwie nicht mehr da sein, irgendwas wird, es wird Knappheiten geben, aber das wird, wenn man freien Unternehmern nur ein bisschen ihren Lauf lässt und ihr Freiraum lässt, sehr schnell überwunden werden. London wird weiter eine extrem vielfältige, weltoffene, große Stadt bleiben. Zum Schluss, nach diesem gemischten Ausblick, ja, tut mir leid, ich kann den großen Optimismus nicht teilen, ich teile aber natürlich auch den Pessimismus nicht. Ich glaube, Großbritannien wird den Weg ganz mühsam finden müssen, wie weit sie tatsächlich sich der Welt öffnen wollen. Das macht man am besten einseitig, braucht man gar nicht so viele Verträge zu. Und zwar für Waren. Ein wichtiger Punkt bei der Brexit-Debatte war ja die Migrationspolitik, Einwanderungspolitik. Auch da wird zu beobachten sein, was passiert. Wird sehr interessant sein, das zu beobachten. Die EU sollte das auch beobachten, im Übrigen, was passiert. Zurück zur EU. Natürlich wäre es für die EU, im Gegensatz zu vielen, die zu hoffen scheinen, in Brüssel und anderswo, dass es den Briten jetzt schlecht geht und sie ein abschreckendes Beispiel sind, wäre es natürlich viel besser, sie würden über Deregulierung die Briten, über Öffnung ihrer Märkte, weitere stärkere Öffnung und Entbürokratisierung ihrer Märkte, positive Wohlstandseffekte erzielen. Massiv positive. Denn dann könnte möglicherweise die Europäische Union ein bisschen davon lernen. Davon lernen, dass einseitige Marktöffnungen auch gut sind. Davon lernen, dass man vielleicht viele Bereiche, auch wenn man einen Binnenmarkt hat gar nicht regulieren muss. Das wäre das positive Szenario. Großbritannien wird sozusagen ein Vorreiter für freiere Märkte, für Offenheit und sowas. Ich bin nicht überzeugt, dass es passiert, ich würde es mir aber wünschen. Und natürlich kommt da noch das Zweite hinzu, dann muss die Europäische Union noch davon lernen können. Und der Druck, dass ein Land erfolgreich ausgetreten ist, bringt natürlich auch institutionellen Druck auf Europa. Das ist eine vage Hoffnung, aber es ist letztlich eines der wesentlichen Argumente für Austrittsrechte und für so etwas. Für Sezession auch übrigens. Drohung mit Sezession kann in Ländern eine ganze Menge verändern. So, ich konnte also heute nicht mit einer ganz klaren Botschaft dienen. Ich hoffe aber, dass ich so ein paar Gedanken heute hier geäußert habe dazu. Ich denke, dass wir eine sehr interessante Zeit, was den internationalen Handel, was viele andere Fragen, was die Kooperation der EU mit Großbritannien betrifft, was Großbritannien und die Welt betrifft, dass wir sehr interessante Zeiten erleben. Ich glaube, dass als letztes, dass auch das britische parlamentarische System oder diejenigen, die dort aktiv sind, sehr viel gelernt haben aus den letzten Jahren. Ich komme nochmal ganz kurz zu meinem Anfang zurück. Wenn man Volksabstimmung macht, Referenden macht, sollte man eine sehr klare und möglichst imperative Frage stellen. Sonst kommt man in den Kuddelmuddel, in den internen, in den Großbritannien gekommen ist, an dem es auch, teilweise ist dafür auch die EU verantwortlich, aber wesentlich ist es doch ein Defizit im ganzen Design der Abstimmung gewesen. Ansonsten war es das für heute Morgen von mir zu den Wahlen in Großbritannien. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Und dann wird es wieder neue Fragen geben. Entschuldigung, es wird gar nicht neue Fragen geben. Es wird einen Jahresrückblick geben. Und zwar gleich in 2 Folgen. Darauf freue ich mich auch. Und natürlich freue ich mich jetzt auch schon auf die spannenden Ereignisse, die uns im nächsten Jahr erwarten werden. In Großbritannien, in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und ich sage Tschüss und freue mich, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen bei Asozial.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.